Also dann jetzt, Teil 3, jetzt kommt die ganz wichtige Frage, wie kommen wir zur Furcht des Herrn oder wie kommt die Furcht des Herrn in unser Leben? Das ist ja die Frage, die wir jetzt beantworten müssen. Wenn wir all das bedenken, was wir gehört haben über die Furcht Gottes, dann wissen wir jetzt, das ist, was wir brauchen. Da ist alles drin, was wir jemals für unser geistliches und auch materielles Leben brauchen. Da ist der Segen für unsere Nachkommen, da ist der Schutz da, da ist der Segen, dass wir uns bewahren können, dass wir im Sieg leben können über Versuchungen und dass wir überhaupt die Chance haben, geistlich zu wachsen. Alles ist enthalten in dieser Furcht des Herrn. Das brauchen wir. So, das haben wir jetzt verstanden. Also, wie kommen wir dahin? Zunächst einmal, es beginnt mit einer aktiven Entscheidung. Ich habe verstanden, das brauche ich, das ist notwendig, ich will das haben, ich wähle das für mein Leben. Die Furcht des Herrn kommt nicht irgendwie im Laufe des jahrzehntelangen Stuhlwärmens in einer Gemeinde. Und eines Tages sind wir völlig überrascht, Mensch, was ist denn das jetzt? Was habe ich denn da bekommen und wo kommt denn das her? Keine Ahnung, aber jetzt habe ich es. So wird es nicht sein. Es beginnt mit einer Entscheidung. Wie es in Jesaja 56 heißt, von denen, die der Herr aus den Nationen hinzurufen wird, das sind ja wir, die wählen, woran er gefallen hat. Und wir wählen, weil wir verstanden haben, dass das wichtig ist, dass der Herr das für uns hat. Wir wählen die Furcht des Herrn. Hör mal hier in Sprüche 1, was passiert mit Menschen, die sich vollständig verhärtet haben und die sich gegen Gottes Wort endgültig entschieden haben. Was mit diesen Menschen ist? Sprüche 1, Vers 28, dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden. Darum, dass sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben. Dass sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben. Wiederum derselbe Punkt, die Furcht des Herrn erwählen. Die Furcht des Herrn muss erwählt werden. Die kommt nicht einfach so in unser Leben. So, das ist eine einmalige, grundsätzliche Entscheidung. Wenn du noch nie das aktiv getan hast vor Gott, ich wähle jetzt die Furcht des Herrn, dann ist es höchste Zeit, das heute zu tun. Aber das ist nur der Anfang. Jetzt muss das praktisch umgesetzt werden in einem Lebensstil, den wir einüben. Und dieser Lebensstil ist ein Lebensstil, mit dem wir Raum machen für den Heiligen Geist. Furcht des Herrn kommt durch den Heiligen Geist. Er ist der Geist der Furcht des Herrn. Also wir müssen einen Lebensstil einüben und beibehalten, über Jahrzehnte treu beibehalten, egal was passiert und was in unserem Leben ist und was nicht ist. Einen Lebensstil, wo wir Raum machen, dass Gott dieses Werk in uns tun kann. Sprüche 23, Vers 17, dein Herz eifere um die Furcht des Herrn jeden Tag. Das soll unsere Gesinnung sein. Wir brauchen das, wir wollen das haben, wir strecken uns danach aus. Wir wissen, dass wir es nicht haben, wir wissen, dass wir es uns nicht selber verschaffen können, aber wir wissen, wo es herkommt und an diese Quelle wenden wir uns und wir haben dieses Begehren. Das ist dasselbe, wie wenn Jesus den Jüngern sagt, so sollt ihr beten, geheiligt werde dein Name. Das muss unser Anliegen sein, ein Lebensstil zu leben, durch den Gott geehrt wird, durch den Gott verherrlicht wird. Und ich finde es eine extrem traurige Sache, dass es namhafte Leute gibt, Leiter gibt im Volke Gottes, die uns erzählen wollen, dass dieses wichtige Gebet des Vaterunser, dass das nicht mehr für heute ist. Dass das eine alttestamentliche Geschichte ist, die keine Bedeutung mehr hat und dass wir das nicht zu beten brauchen. Jeder Neubekehrte kann innerhalb von wenigen Minuten mit 2, 3 Schriftstellen feststellen, dass das eine theologische Lüge ist. Ja? Jesus hat das seinen Jüngern geboten. So sollt ihr beten. Dann am Schluss sagt er, und das, was ihr von mir bekommen habt, müsst ihr weitergeben, damit die nächste Generation auch lernt, diese Dinge zu tun. Und die wiederum sollen es weitergeben an die nächste Generation. Das ist Jüngerschaft. So ist es vollkommen klar vom Wort Gottes, dass das ein Gebet für heute ist und auch für morgen ist. Und ich finde es wirklich traurig, dass da Männer aufstehen mit Rang und Namen und uns erklären wollen, dass das für heute nicht mehr von Bedeutung ist. Und ich habe lange überlegt, warum ist das überhaupt so? Wie kommen die auf diese Idee? Und dann habe ich herausgefunden, was sie stört an diesem Gebet, ist der letzte, der spätere Teil, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Die reiten aber auf diesem Gnadending rum und reiten die Gnade zu Tode oder machen daraus etwas, was gar nicht mehr die Gnade ist. Und sie erzählen ja, Gnade ist ohne Bedingungen. Wenn aber die Vergebung in dem Maß ist, wie du selber vergibst, dann ist es nicht mehr Gnade, sagen sie. Und das ist der Grund, warum sie gegen dieses Gebet sind. Es geht gar nicht um die anderen Punkte, es geht um diesen einen Punkt. Aber der Punkt ist einfach, sie machen eine Voraussetzung, die schon falsch ist. Die Gnade ist nicht bedingungslos. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Dem Stolzen widersteht er. So, es ist einfach eine Irrlehre zu glauben, Gott gibt allen Menschen Gnade. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Gott möchte gerne Gnade geben jedem, aber die Bedingung für Gnade ist, dass man zu ihm kommt und sich demütigt und sagt, ich brauche dich und ohne dich kann ich gar nichts und ich bin verkehrt, aber du machst mich wieder richtig und hilfst mir. Und wir demütigen uns vor Gott. Das ist die Voraussetzung, dass Gnade gegeben wird. So, Gott kommt nicht mit der Gießkanne und gießt die Gnade aus über jeden, ob er will oder nicht. Das ist nicht das Konzept, was die Bibel bringt über Gnade. Ja? Aber da wird die Gnade überdehnt und da wird ein Verständnis von Gnade gegeben, was einfach nicht schriftgemäß ist. Und dann muss man seiner Definition oder seiner Voraussetzung irgendwie treu sein und dann kommt man zu solchen absurden Schlüssen, dass das Vaterunser, dieses Gebet des Herrn, nicht mehr für heute ist. Und das ist einfach ein Trugschluss, weil man von einer falschen Voraussetzung ausgeht. So, wenn wir dieses Gebet beten, geheiligt werde dein Name, dann strecken wir uns danach aus und wir verstehen, es geht um die Ehre Gottes, wie ich das am Anfang gesagt habe. Denkt einmal an das, was Jesus in der Offenbarung sagt zu der Gemeinde von Ephesus über die erste Liebe. Was ist die erste Liebe? Viele verstehen unter der ersten Liebe, das ist diese Phase der Euphorie, die sie gehabt haben, wenn sie eine richtige Bekehrung gehabt haben. Dann gibt es so eine erste Phase von Wochen oder Monaten, wo sie total begeistert sind und alles ganz neu ist. Und sie denken, das ist die erste Liebe. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Das ist nicht die erste Liebe. Die erste Liebe ist, wo Jesus in allem den ersten Platz hat. Und es braucht einen langen Prozess, bis wir wirklich in diese Dinge hineinkommen und da drin wirklich leben, wo er den ersten Platz hat in unseren Entscheidungen, in unseren Werten, in unserer Vorstellung vom Leben, in unseren Prioritäten und so weiter. Ja? So, in einer Weise könnte man sagen, also das, was mit erster Liebe beschrieben ist, ist nichts anderes als diese Herzenshaltung. Wir wollen Gott in allem den Vorrang geben, wir wollen ihn lieben, wir wollen ihn ehren, wir wollen, dass er den ersten Platz hat. Ja. So, und was sagt Jesus dort? Ja. Da ist diese Gemeinde von Ephesus, die die erste Liebe verlassen hat und der Herr ruft sie auf und sie soll Buße tun und sie soll die ersten Werke tun. Also der Weg in diese erste Liebe ist, die ersten Werke zu tun. Ein interessanter Gedanke, ja, weil wir immer die Vorstellung haben, Liebe hat was mit Gefühlen zu tun. Ja, und wieso können jetzt Taten, die ich tue, mir helfen, in eine neue Liebe oder in die erste Liebe zu kommen? Aber das ist genau unser falsches Denken. Liebe hat nicht in erster Linie mit Gefühlen zu tun, sondern mit einer Gesinnung, mit einer Einstellung, mit einer Haltung und einem Verhalten, was daraus kommt. Wir sind alle gehirngewaschen von Hollywood. Das ist unser Problem. Ja? Und wir verstehen unter Liebe was ganz anderes, als was die Bibel darunter versteht. Ja? Natürlich geht auch die Liebe zu Gott und auch Liebe zu Menschen mit Gefühlen einher, aber es beginnt nicht mit Gefühlen und Gefühl ist nicht die Grundlage. Sondern Entscheidungen, unsere Herzenshaltung, unsere Motivation, das ist das Entscheidende. Und das ist ein überraschender Gedanke, dass wenn wir nicht in dieser Haltung der ersten Liebe sind oder wo Gott den Vorrang in allem hat, diese Furcht des Herrn, dann kommen wir dahin oder wir können dahin kommen durch Taten, die wir tun. Ja. Nun haben wir als Protestanten einen gewissen Schaden. Ja, und immer wenn wir das Wort Werke hören, dann geht die Jalousie runter und alles, was uns zum Thema Werke einfällt, ist, man wird ja nicht durch Werke gerecht. Also Werke sind unwichtig. Studier mal das Thema Werke. Ja, und dann wirst du sehen, dass das extrem wichtig ist. Und Jakobus sagt, ein Glaube, der keine Werke hat, ist nicht echt. Ja, das müssen Werke folgen. Es sind nicht die Werke, um uns gerecht zu machen. Das hat damit nichts zu tun. Aber die Werke haben doch einen wichtigen Platz. Und wenn keine Werke da sind in meinem Leben, dann ist mein Glauben nicht echt. Dann ist es ein Hirngespinst. Dann ist es eine Illusion, in der ich lebe. Und ich mache mir vor oder ich glaube, dass ich glaube. Ja? Aber ich glaube nicht wirklich. Ja? Jesus inspiziert die Gemeinden. Und er sagt den Gemeinden immer wieder, ich kenne deine Werke. Er sagt nicht, ich kenne deine schönen Lieder. Ich kenne eure Gebete. Ich kenne euer Glaubensbekenntnis. Nein, er schaut auf das praktische Leben und sagt, ich kenne deine Werke. Ja? Und die Werke zeigen, wo wir stehen und was uns wichtig ist, wie ich das vorhin schon genannt habe im Titus. Ja? Menschen verleugnen Gott durch ihre Werke. Die Werke zeigen, dass sie ihn nicht wirklich kennen. Die Werke zeigen, wo wir wirklich stehen, also unsere Taten, unser Lebensstil. So, es gibt die ersten Werke und die ersten Werke sind der Weg, wie wir in diese erste Liebe oder können wir sagen, in die Furcht des Herrn hineinkommen. Wir tun Dinge. Ja, wie muss ich mir das jetzt alles erarbeiten? Nein, dein Tun qualifiziert dich als Empfänger der Gnade Gottes. Dein Tun bewirkt nicht, dass du etwas bekommst. Dein Tun bringt dich nur an den Platz, wo Gott endlich tun kann mit dir oder in dir, was du schon immer tun wollte. Ja? So sind nicht unsere Anstrengungen. Und doch sind unsere Dinge, die wir zu tun haben, wichtig und sind die Voraussetzung, dass wir Gott die Tür aufmachen, dass er sein Werk in uns tun kann. Ja? Verstehen wir den Zusammenhang? Ich bringe immer gerne das Beispiel mit dem kaputten Auto. Wenn du ein paar Botschaften von mir gehört hast, dann kennst du das schon. Ja? Dein Auto ist kaputt, die Karre läuft nicht mehr, du weißt nicht, was du machen sollst. Da fällt dir ein alter Kumpel ein. Und der ist Experte, der hat sogar eine Werkstatt und der kennt sich aus. Und er hat gesagt, du, wenn immer mal was mit deinem Auto ist und wenn du Hilfe brauchst, bring mir dein Auto auf den Hof, ich mach's dir. So, alles, was ich zu tun habe, ist, irgendwie mit ADAC oder mit Manneskraft oder wie auch immer, das Auto zu ihm auf den Hof zu bringen. Und dann stehe ich da rum und gebe gute Ratschläge und sage, ja, vielleicht ist es das und das und guck doch mal das. Und er ist der Experte, sagt, weißt du was, du hast das Auto gebracht, lass mich in Ruhe arbeiten, geh nach Hause, du verstehst dich, ich werde schon rausfinden, was los ist und ich mache das. Lass mich einfach in Ruhe arbeiten. Du hast deinen Teil getan, du hast den Wagen mir gebracht, jetzt bin ich dran. So, geh nach Hause, ich rufe dich an, wenn fertig ist. Dass Gott unser Herz verändert, dass Gott in uns wirkt, die Furcht des Herrn, ist seine Sache. Dafür können wir nichts tun, gar nichts. Es ist ein Wunder, es ist ein Geschenk, es ist einfach Gottes Liebe, dass er das für uns tut. Wir können nicht unser Herz verändern. Du kannst dir nicht die Furcht des Herrn irgendwie selber konstruieren. Musst du auch gar nicht. Aber was du tun musst und tun sollst, ist, du bringst ihm dein Herz. Und wenn du ihm dein Herz nicht bringst, dann will er, aber er kann nicht. Und er tut nicht, was er tun wollte. So, es gibt eine Kooperation. Lass uns nicht denken, Gnade bedeutet, alles ist übernatürlich und alles ist Gott und es hat mit mir nichts zu tun. Und wenn ich da irgendwie einen Teil beitrage, dann ist es nicht die Gnade. Das ist ein falsches Denken, eine falsche Vorstellung. Es ist immer die Kooperation des Menschen mit Gott. Und fast immer ist die Reihenfolge die, Gott sagt, tu du das, dann tue ich das. So, Gott wartet auf uns. Wir haben bestimmte Dinge zu tun und dann wird er seinen Teil tun. So, das ist unsere Verantwortung. Die ersten Werke. Ich weiß nicht, ob du schon mal dich beschäftigt hast, wer sehr, sehr interessant und würde viel bringen. Hast du dich schon mal mit Georg Müller beschäftigt? Kennt jemand Georg Müller? Also nicht persönlich, sondern ich meine von der Literatur. Das sind sehr, sehr wenige. Leider, weil er ist einer der größten Glaubenshelden, den die deutsche Christenheit je hervorgebracht hat. Ein Mann Gottes, der extrem viel getan hat, der ein großer Segen war und bis heute durch seine Literatur und sein Beispiel ist. Er ist sehr, sehr bekannt in der englischsprachigen Welt, weil er auch in England gelebt und gedient hat. Aber es gibt ein paar Bücher oder Biografien über sein Leben, die interessanterweise den wichtigsten Punkt irgendwie auslassen. Also wenn du dich ein bisschen mit ihm beschäftigen willst, auf unserer Website gibt es auch einen Artikel von John Piper über Georg Müller und über seine Motivation, warum er getan hat, was er getan hat. Jedenfalls, dieser Mann war extrem beschäftigt. Wirklich, der hat ein volles Pensum gehabt. Aus aller Welt kamen Leute zu ihm, um nur ein paar Minuten mit ihm Zeit zu verbringen. Der hat einen vollen Terminkalender gehabt, von morgens bis abends, und hat Unglaubliches geleistet. Und als er dann in Pension ging und sein Waisenhaus, das er dort in England hatte, abgegeben hat an seinen Schwiegersohn, dann fing er an, Weltreisen zu machen und hat die nächsten 20 Jahre damit verbracht, dass er durch alle Welt gereist ist und zu wirklich wahrscheinlich mehr als Hunderttausenden von Menschen das Evangelium gepredigt hat. Um vor 100 Jahren oder mehr als 100 Jahren nach Australien zu fahren oder nach Japan, ist was anderes gewesen als heute. Ja. So, dieser Mann war extrem beschäftigt. Und da gibt es einen interessanten Ausspruch von ihm. Meine erste Pflicht am Morgen ist es, dafür zu sorgen, dass meine Seele glücklich ist im Herrn. Das ist meine erste Pflicht. Und er hat diese Sache verstanden, wie man mit dem Wort Gottes lebt und wie man dem Heiligen Geist erlaubt, das Wort Gottes zu einer Kraft werden zu lassen, die das Herz verändert. Und um das geht es. Jeremia 31, Vers 33. Wir haben schon gelesen in Kapitel 32, 40. Er wird seine Furcht in unser Herz legen. Gott legt das in unser Herz hinein. Das kommt von ihm. Hier wird ein bisschen näher beschrieben, wie das funktioniert, wie der Herr das dann macht. Jeremia 31, Vers 33. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel machen werde nach jenen Tagen, spricht Jehova. Das ist hier aus meiner alten Computerbibel, Entschuldigung. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und ich werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Gott will sein Wort auf unser Herz schreiben, es quasi eingravieren. Das heißt, das Wort und das Herz gehen eine Verbindung, eine tiefe Verbindung ein. Und das Wort hat die Kraft, die Gesinnung, die Motivation, die Ausrichtung unseres Herzens zu prägen. Das ist die Kraft des Wortes Gottes. Und um das geht es. Und Gott verspricht, er wird das tun, er wird das auf unser Herz schreiben. Wenn du deine Bibel kennst, dann weißt du, dass dieser Vers zweimal im Neuen Testament wieder vorkommt und zitiert wird. Ja? Und daraus sehen wir übrigens, dass manche Verheißungen im Alten Testament, die den Bund betreffen und die hier dann erstmal an Israel gedacht sind oder für Israel gedacht sind, sehr wohl eben auch für uns als Gläubige da sind. Es gibt nur einen neuen Bund und den haben wir und in den kommt auch Israel hinein oder der gläubige Überrest. Und so wird es zitiert in Hebräer 8, Vers 10 und in Hebräer 10, Vers 16. Und wenn du dir das anschaust, dann siehst du ein bisschen etwas anders. Das ist zitiert und doch gibt es da einen feinen, wichtigen Unterschied. Ich lese mal aus Hebräer 8, Vers 10. Dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, indem ich meine Gesetze in ihren Sinn gebe, werde ich sie auch auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Was ist hier der Unterschied? Hier wird genauer beschrieben, wo das Wort hin muss, in den Sinn. Und erst wenn es in den Sinn kommt, kommt es in unser Herz hinein. So der Weg zum Herzen für das Wort Gottes ist über unsere Denkweise, über unser Denken. Und hier setzt wieder unsere Verantwortung ein. Es ist unsere Aufgabe, unser Denken zu verändern. Das tut nicht Gott, das tut nicht der Prediger für dich, sondern das tust du, indem du fleißig mit dem Wort so umgehst, wie das die Bibel beschreibt, wie man mit dem Wort umgehen soll. Wir ändern unser Denken. Und damit machen wir die Tür auf für den Heiligen Geist, das Wort tiefer hineinzubringen und zu schreiben auf unser Herz. Ihr alle kennt Römer 12, Vers 2, werdet verwandelt durch Erneuerung eures Sinnes. So, wir erneuern unseren Sinn, wir tun das und wir werden verwandelt. Eins ist aktiv, eins ist passiv. Wir tun das Aktive und das, was für uns passiv ist, ist für Gott das Aktive. Er verändert uns. Aber das hat was mit Denken zu tun, mit der Denkweise. Und es braucht eben eine praktische Hingabe an das Wort Gottes und nicht nur ein Hören oder ein regelmäßiges Lesen. Man kann sein ganzes Leben lang die Bibel lesen, aber wenn man nicht mit der Bibel so umgeht oder mit dem Wort Gottes, wie Gott gesagt hat, dass man damit umgehen soll, kann es sein, dass da sehr wenig Frucht rauskommt. Ja? Nirgendwo hat Gott gesagt, sieh zu, dass du das Wort liest und mehr als lesen ist nicht erwartet. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Es gibt sehr präzise Anweisungen, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen sollen, damit das Wort Gottes wirklich sein Werk in uns tun kann. Ich will jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber eine ganz wichtige Lehre von Jesus ist das, was wir nennen oder was er selber auch nennt, das Gleichnis vom Sämann, wo beschrieben wird, unter welchen Bedingungen das Wort Gottes im Herzen arbeitet oder beziehungsweise auf welche Widerstände, auf welche Hindernisse das Wort Gottes trifft. Und natürlich die Aussage ist, diese Hindernisse müssen überwunden werden, damit schlussendlich das Wort Gottes sein Werk tun kann. Ja. Ein sehr, sehr wichtiges Gleichnis. Jesus nennt es das allerwichtigste Gleichnis. Er sagt, wenn du das nicht verstehst, wie willst du all die anderen Gleichnisse vom Reich Gottes verstehen? Das Reich Gottes fängt nicht an, indem wir arbeiten und aktiv sind und versuchen rauszugehen und Leute einzuladen und zu evangelisieren und all diese Dinge zu tun. Das ist nicht, wie das Reich Gottes beginnt. Das Reich Gottes beginnt in mir und in dir. Ja? Es ist nicht, was wir tun können oder tun sollen für Gott, sondern ist, was wir begreifen, was Gott für uns tut. Und viele Gläubige haben diese Ordnung vertauscht und sie sind aktiv und sie wollen irgendwas machen für Gott. Aber was er will, ist, dass wir stille sind, dass wir vor ihn kommen und unser Herz aufmachen und ihm erlauben, in uns etwas zu tun, damit Veränderung geschieht, damit wir dann mit ihm zusammen rausgehen und seine Taten tun und nicht unsere schönen Programme, die wir uns so ausgedacht haben. Gott ist nicht interessiert an Programmen. Er braucht keine Ratgeber, wie man diese Welt erreicht. Er braucht Menschen, die sich ihm hingeben und die das aushalten und die durch diesen Prozess hindurchgehen, dass Gott in uns Veränderung bringen. Wenn wir das einmal verstanden haben, der ganze Flaschenhals in Gottes Projekt der Welterrettung sind die Gläubigen, nicht die Ungläubigen, Ungläubigen, sondern die Ungläubigen, Gläubigen, die in falschem Eifer und in einem Aktivismus losrennen und alle möglichen Aktionen sich ausdenken und Programme starten und große Vorhaben haben. Ich habe den Eindruck, unsere Ideen, was wir alles können, werden immer großartiger und das, was wir tatsächlich vollbringen, wird immer jämmerlicher und immer weniger. Ja. Großartige Slogans, wir transformieren die Gesellschaft. Auf einer Website habe ich gelesen, wir bringen die christlichen Werte in unsere Gesellschaft. Klingt toll. Ich sage, wollen wir nicht mal anfangen, die christlichen Werte in die Gemeinde zu bringen? Das wäre ein guter Start und das wäre sehr realistisch. Und dann lass uns sehen, was mit einer Gemeinde nach dem Herzen Gottes passieren kann und wie Gott die Gemeinde dann für die Umgebung, für die Region oder vielleicht auch später für das Land, was Gott durch diese Gemeinde tun kann. Gottes Problem sind nicht die Ungläubigen. Gottes Problem ist nicht die Sünde. Gottes Problem ist ein Heer von Gläubigen, die auf ihre Art und Weise versuchen wollen, Gott zu dienen. Das ist Gottes Problem. Wieder sind wir bei dem Punkt Weisheit. Und es geht nicht um, was wir Großartiges tun können für Gott. Es geht darum, dass wir begreifen, was er für uns getan hat und jetzt für uns tun will. Und wir uns Zeit nehmen und ihm Raum geben und mit ihm kooperieren, damit er in uns tun kann, was er tun will. Und wenn du dieses Gleichnis studierst, und ich rate dringend dazu, weil Jesus sagt, das ist das grundlegende Gleichnis, um das Reich Gottes zu verstehen, dann siehst du, Jesus spricht dort von drei Hindernissen. Und diese Hindernisse müssen überwunden werden, damit überhaupt Frucht entstehen kann. Wenn diese Hindernisse nicht überwunden werden, kann die erwünschte Frucht nicht kommen. Die Frucht kommt nur, wenn das Herz einen bestimmten Zustand hat. Und natürlich, Gott verändert unser Herz, aber wir haben einen Teil daran. Wir haben Verantwortung. Wir müssen mit ihm kooperieren oder ihm Gelegenheit geben. Und da spricht Jesus davon. Das erste Hindernis ist, wir müssen erstmal sicherstellen, dass das Wort nicht mehr geraubt wird. Wenn das Wort, solange das Wort geraubt wird, kann gar nichts passieren. Da geht gar nichts los. Außer im Moment, wo man es gehört hat, ist man begeistert. Ja? Aber Begeisterung hat nichts mit Reife zu tun. Begeisterung hat nichts mit geistlicher Entwicklung und geistlichen Fortschritt zu tun. Du kannst heute in Meetings gehen, in Versammlungen gehen, in Konferenzen gehen, wo die Leute extrem begeistert sind. Aber was passiert dann hinterher? Das sind dieselben Leute, die begeistert sind auf einmal über die Hütte, über den Roman Die Hütte oder die Entscheidung treffen in ihrem Leben, wo du denkst, ja, aber hallo, wie passt denn das zusammen? Ja, man kann mit Leichtigkeit, mit ein paar Tricks eine Atmosphäre erzeugen, wo die Leute alle high sind. Leute, die große Konzerte geben in Popmusik oder Rockmusik, die beherrschen diese Tricks problemlos und können Massen in Stimmung versetzen. Aber diese Begeisterung hat nichts mit Heiligen Geist zu tun. Und leider funktioniert das auch im christlichen Lager, dass Menschen gewisse Gaben und Talente und Persönlichkeit und gewisse Fertigkeiten trainiert haben und gelernt haben. Und sie können Leute in Stimmung versetzen. Und die Leute nennen das dann Erweckungsversammlung. Hallo, lies einmal, was die Literatur oder die Kirchengeschichte über Erweckungen sagt, dann weißt du, dass das, was wir heute haben und was wir Erweckungsversammlung nennen, das ist Lichtjahre entfernt von dem, was damals passiert ist und was Gott getan hat oder was heute in anderen, meistens in der dritten Welt passiert oder so. Erweckung ist, wenn Menschen, so sagt es Steve Finney, Erweckung ist die Rückkehr des Volkes Gottes zum Gehorsam gegenüber Gott. Das ist Erweckung. Und dass dann Menschen davon angesteckt werden und Menschen zum Glauben kommen, das ist die Folge von Erweckung. Das ist nicht Erweckung. Und viele Leute verstehen, ja, wann kommt die Erweckung? Und Erweckung bedeutet, auf einmal ist die kleine Gemeinde rappelvoll und die Leute kommen von überall her und wir brauchen große Säle und Massenströmen. Das ist nicht Erweckung, das ist die Folge von Erweckung. So, das ist das erste Hindernis. Das Wort Gottes darf nicht mehr geraubt werden. Ja. Es muss sich dauerhaft verbinden. Und es wird geraubt nicht, weil der böse Teufel böse ist, sondern weil wir unser Herz nicht bewahren. Weil wir nicht darauf achten, das Wort zu behalten. Oder aber auch ein ganz grundlegender Fehler, der ist einfach dem Feind total leicht macht, das Wort zu stehlen. Wir sind überhaupt nicht überzeugt, das ist die Wahrheit. Wir sind gar nicht hingegeben, Gottes Wort ist der absolute Standard, sondern wir haben die Idee, naja, das ist Paulus, nur ja, du musst schon verstehen, der ist ein bisschen extrem, das ist jetzt nicht so das normale Christsein und nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und wir leben ja schließlich noch in dieser Erde, wir müssen auch unseren Verstand gebrauchen. Und lauter solche Sprüche, die eigentlich alle nur ein Ziel haben, uns davon abzubringen, das ernst zu nehmen, was Gott gesagt hat. So, ja, es steht in der Bibel, na klar, natürlich, dafür gehe ich auf die Barrikaden. Aber so leben, das geht ja nicht. Ich erinnere mich, wir haben einmal ein Seminar gemacht für junge Leute. Thema verliebt, verlobt, verheiratet. Über sexuelle Reinheit und Beziehungen, Jungs, Mädels und all diese ganzen Sachen. Wie finde ich den richtigen Ehepartner und so weiter. Spannende Sache. Da war ein Jugendleiter da. Der hat das mitgemacht, das Seminar, war total begeistert. Hat die CD mit nach Hause genommen, ging zu seinem Pastor und sagt, hier, das musst du dir anhören. Das ist, was wir hier brauchen in unserer Gemeinde. Er schaute nur auf die CD, guckte, wer der Sprecher ist, war ich, hat die CD gar nicht angehört und sagt, das ist bestimmt gute Lehre, aber so kann man nicht leben. Also was für eine Gesinnung ist das? Die Lehre, die Predigt, ist nur da, dass der Prediger was zu predigen hat. Aber das ist nicht für die Leute, dass sie das nehmen können und umsetzen können. Das ist nur Unterhaltung oder Comedy oder irgendwie ein bisschen ein Unterhaltungsprogramm. Was für eine Sichtweise vom Wort Gottes. Wenn diese Sichtweise da ist, ja sicher, das steht in der Bibel, aber du musst bedenken, heute leben wir in einer anderen Zeit und Computer und Internet und wir sind viel weiterentwickelt als damals und das sind alte Geschichten und die kann man nicht eins zu eins übertragen und so geht das nun mal nicht. Das würde uns sonst wohin führen, das bringt Extremismus. Diese Gesinnung sorgt dafür, dass nichts passiert, gar nichts. Es wird überhaupt nichts passieren. Das Einzige vielleicht, jemand sammelt Bibelwissen an im Laufe der Jahrzehnte und kann viel erzählen. Aber Frucht in seinem Leben, Veränderung, eine neue Gesinnung, eine Leidenschaft für Jesus, eine Radikalität in Bezug auf die eigenen Kompromisse, eine Klarheit, eine Wahrhaftigkeit, nichts davon, was die Bibel das Zentrum des Glaubens nennt, wird in seinem Leben passieren. Nichts. Warum? Weil er den Anspruch des Wortes Gottes überhaupt nicht an sich heranlässt. Man sagt, ja, das ist Bibel, aber. Und dann kommen diese ganzen Gründe, die das Wort Gottes außer Kraft setzen. Menschen mit dieser Gesinnung sind unfähig, irgendwelchen geistlichen Fortschritt zu produzieren oder zu erleben. Völlig ausgeschlossen. Das ist das Erste. Paulus sagt, das Wort bringt Frucht, weil ihr es als das Wort anseht oder als das, was es in Wahrheit ist, Gottes Wort. Wenn das nicht klar ist, wenn diese Voraussetzung nicht klar ist, Gott ist Gott, Gott ist zeitlos, er wird nicht ändern, was aus seinem Munde gegangen ist. Was er vor 2000 Jahren gehasst hat, hasst er auch heute. Gott hat sich nicht geändert. Seine Verheißungen haben sich nicht geändert, sein Charakter hat sich nicht geändert, seine Gebote haben sich nicht geändert. Er ist derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit. Wenn das nicht klar ist, mit dieser falschen Gesinnung kann man Predigten hören, auf Seminare gehen, Bücher lesen, sich DVDs anschauen, ohne Ende, und es wird null Veränderung bringen. Und das ist leider heute bei vielen der Fall, weil sie ein falsches, ein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit haben. Und Paulus beschreibt, das wird das Problem in der Endzeit sein, schwierige Menschen in der Gemeinde, die sich für gläubig halten, aber die eine Art von Gläubigkeit leben und für richtig halten, die nicht der Bibel entspricht. Und er sagt, diese Leute lernen und die lernen und die lernen. Und es wird nichts dabei herauskommen. Sie werden niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Niemals. Bei allem Lernen. Ja, du denkst, wenn die nur lang genug lernen, dann muss es doch irgendwann mal Klick machen. Nein, die können Jahrzehnte und wenn sie wollen, Jahrhunderte lang lernen, es wird nichts passieren. Weil die Haltung falsch ist. Und wenn die Haltung falsch ist, dann kann nichts ihr Herz erreichen. Sie werden nicht erschüttert, sie werden nicht überführt, sie kommen nicht ins Staunen, sie sehen nicht all die Schätze, die Gott für sie hat. Gar nichts. Sie sammeln nur Informationen. Aber es berührt sie nicht wirklich, weil sie nicht den Anspruch haben. Gott ist Gott und Gott hat das Recht, mir zu sagen, wie ich leben soll. Und ich strecke mich danach aus, zu verstehen, was er von mir will. Und ich nehme das, was ich verstanden habe, von ihm ernst. Und ich mache entsprechend Entscheidungen und ich ändere meine Prioritäten, ich ändere mein Verhalten, ich ändere meine Vorlieben und. All das passiert nicht. Und es wird keine Veränderung geben. Weil alles beginnt damit, dass das Licht scheint in unsere Dunkelheit. und dass wir Wahrheit sehen. Jesus betet, Johannes 17, 17, heilige sie in oder durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. So, wer das nicht glaubt, dass Gottes Wort wirklich die Wahrheit ist, der kann Predigten hören und es wird nichts passieren. Traurig, aber wahr. Und das ist für viele Leute so. Die gehen jahrzehntelang in die Gemeinde und es gibt keinerlei Veränderung. Und dann siehst du daneben in derselben Gemeinde Neubekehrte, die sind erst 2 Jahre dabei und die gehen ab wie eine Rakete und du denkst, ja meine Güte, wie kann denn das sein? Selbe Gemeinde, selbe Verkündigung, selbe Lobpreis, alles dasselbe. Und der eine dreht sich im Kreis und hat 20 Jahre später mehr Probleme als bei seiner Bekehrung. Und der andere geht vorwärts und lässt Dinge hinter sich und kann falsche Verhaltensweisen aufgeben. Und es gibt Charakterveränderungen. Man sieht, da passiert wirklich was. Und nach ein paar Jahren wird er wirklich ein Segen für die Gemeinde, wird ein Diener. Wie kann das sein? Die Gesinnung ist der Unterschied. Nichts anderes. Die Gesinnung. Zweites Problem. Leute sind begeistert über das Wort und dann heißt es, sie haben keine Wurzel in sich. Die können nicht stehen, die sind nicht fest. Warum können die nicht stehen? Weil sie Menschen des Augenblicks sind. Was bedeutet das? Das heißt, die haben keine langfristige Perspektive für ihr Leben. Sie schauen immer nur auf die momentane Situation und jede Situation wird beurteilt und entschieden nach einer Frage, was habe ich jetzt davon? Das sind die Leute, die, wenn es zum Beispiel darum geht, die Gemeinde macht Frühjahrsputz, alles muss mal wieder auf den neuesten Stand gebracht werden, das sind die Leute, die regelmäßig fehlen. Weil die nach dieser Devise gehen, was habe ich davon? Dieser Putztermin liegt auf einem Samstag und da haben sich schon so viel vorgenommen und jetzt putzen gehen, was habe ich davon? Das ist ihre Gesinnung. Sie hören die Botschaft vom 10. Ja, warte mal, jetzt habe ich 1.000 Euro, jetzt, wenn ich jetzt das glaube mit dem 10., dann habe ich nur noch 900. Das macht aber keinen Spaß. Weil diese 100 habe ich eigentlich schon eingeplant, fest für bestimmte Anschaffungen. Also da geht es mir schlechter als vorher. 1.000 zu haben ist ja besser als 900. Da ist keine Perspektive. Mit meinen Finanzen ehre ich Gott und ich zeige, dass die Quelle meines Wohlstands Gott ist, sondern mein eigenes verdientes Geld. Ich glaube nicht wirklich, dass Gott sein Wort hält. Und sie sind völlig missgeleitet und sie haben die Idee, ein armer Gott will mein Geld haben. Und da machen wir nicht mit. Nee. Es ist doch genau andersrum. Wir sind die Armschlucker und Gott möchte uns Möglichkeiten geben, an sein Geld ranzukommen. Hallo? Ich komme jetzt gerade aus Russland wieder und habe den Eindruck gehabt, ich soll 2 meiner Freunde und Mitarbeiter mitnehmen in eine bestimmte Gemeinde nach Russland. Und die kommen aus Zentralasien. So, die müssen fliegen von Bischkek nach Moskau und von Moskau, von Bischkek sind sie nach Istanbul geflogen und dann von Istanbul in den Kaukasus. Das sind 2 Leute und ich zusammen, wir sind schon 3. Ja, da gibt es keinen Predigerrabatt bei der Airline. Da zahlst du den vollen Preis. Das kostet Geld. Ich kann nicht sagen, das mache ich alles für den Herrn. Ach so, kommen Sie, erste Klasse, umsonst, wir übernehmen alles. Nein, die wollen richtig Geld sehen. Und wir haben Gott kennengelernt als den, der seine Projekte bezahlt, der treu ist. Wenn ich das alles aus eigener Tasche zahlen müsste, ich hätte das seit 20 Jahren gar nicht machen können. Ja? Ich mache das, weil ständig der Herr uns Geld anvertraut für die Arbeit. Und wir können das benutzen, um ein Segen zu sein für andere Gemeinden. Wir können Bücher machen, wir können DVDs herstellen, wir können CDs machen, wir können Leute segnen, wir können Leute ins Ausland schicken für Ausbildung und alles Mögliche. Einfach, weil das Geld da ist. Wir arbeiten nicht mit unserem Geld, wir arbeiten mit Gottes Geld. Und er gibt uns das. Aber alles fing an mit einer Familie in Armut. Als ich anfing zu predigen in der DDR, dann gab es als Honorar eine Salami oder einen Korb mit Walnüsse. So fing mein Dienst an. Und wenn ich einen Korb mit Walnüsse bekommen habe, was eine Kostbarkeit in der DDR war, dann habe ich mich herzlich bedankt, habe die Hälfte genommen und weitergeschenkt an eine andere Familie. Wenn ich eine Salami bekommen habe, habe ich die halbiert und die Hälfte weggegeben. Was interessiert Gott, ob du eine Salami weggibst? Du verstehst es nicht. Wenn du in kleinen Dingen nicht treu bist, nachher in großen Dingen wirst du es auch nicht sein. Und Gott wird dir nicht mehr anvertrauen und erwartet, bis du deinen Korb mit Nüsse teilst und deine Salami. Ja. Es geht nicht darum, Gott irgendwie einen Gefallen zu tun. Es geht darum, ihm zu zeigen, wir vertrauen ihm und wir ehren ihn mit dem bisschen, was wir haben. Und der Herr hat mir einmal gesagt, und das ist viele, viele Jahre her, wenn du treu bist mit dem, was du hast, werde ich dir erlauben, mit dem zu dienen, was ich habe. Und das hat mich extrem motiviert. Und solche Gedanken und solche Wahrheiten aus der Schrift helfen dir, diesen Spaßgott zu überwinden und nicht mehr zu fragen, ja, was habe ich jetzt davon? Es ist nicht wichtig, ob dir das Spaß macht, ob du das interessant und spannend und lustvoll findest, sondern es geht um eine Frage, ist es richtig? Ist es notwendig? Ist es göttlich? Ehrt es Gott? Das ist die Frage. Und Menschen, die den Spaß Gott nicht überwunden haben und immer noch alles machen nach, ja, was bringt mir das und was habe ich davon, können genauso wenig wachsen wie die Ersten, denen ständig das Wort geraubt wird. Sie haben das Wort, aber es bringt keine Wurzeln und es wird von ihnen Dinge erwartet, die sie tun sollen, die keinen Spaß machen. Ja? Als ich mich bekehrt habe und der Herr mir aufgezeigt hat, wo verkehrte Haltungen waren gegenüber Menschen und ich hingehen sollte, um Vergebung bitten sollte, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Überhaupt nicht. Ich dachte, es würde Spaß machen, das zu umgehen. Ja? Aber das zu tun, ja? Aber wenn man es dann tut und sich überwindet und sich demütigt, dann kommt der Segen. Ja? Und diese Menschen des Augenblicks haben keine Perspektive nach vorne. Sie können nicht sehen, okay, jetzt kleine Unlust, aber langfristig große Lust. So, ich will die große Lust und deswegen nehme ich eine kleine Unlust in Kauf. Diese Leute denken anders und sagen, hier ist eine Unlust, wie kann ich die umgehen? Keine Perspektive, kein Glauben an Gottes Treue, kein Glauben, dass Gott wirklich handelt in ihrem Leben, sondern immer nur, was macht jetzt Spaß? Vielleicht ist diese Gemeinde eine große Ausnahme, aber ich wage zu sagen, im Großen und Ganzen, die Gemeinden in Deutschland sind voll von Menschen, die tun, wozu sie Lust haben. Und wie kriegen wir die dazu, endlich zu tun, was richtig ist, statt das zu tun, wozu sie Lust haben? Indem wir ihnen die Wahrheit bringen, indem wir sie konfrontieren, indem wir sie überführen, indem wir ihnen zeigen, wie kurzfristig und zu kurz gedacht und selbstsüchtig ihre Gesinnung ist, sie zu überführen, ihnen zu zeigen, hey, was du tust, wie du dich verhältst, wie du dich entscheidest, wie deine Werte sind, das ist verkehrt. Und das kann und das soll und das muss anders werden. Und du musst dich entscheiden, was du willst. Aber diese Art von Verkündigung, die konfrontiert, ist nicht beliebt. Und die Prediger haben Angst, wenn man so einen, die Pastoren, wenn man so einen einlädt, da laufen ja die Leute davon. Weil die Menschen so gewohnt sind, gestreichelt zu werden. Statt, dass man sie ermahnt, suchen sie Ermutigung. Suchen sie Bestätigung. Aber du kannst nicht jemanden bestätigen, der auf dem falschen Weg ist. Du kannst nicht sagen, weiter so, der Herr mit dir. Wenn du siehst, der Herr ist überhaupt nicht mit ihm, der Herr ist gegen ihn. Gott widersteht dem Stolzen. Der hört die Gebete gar nicht. Der wendet sich ab und sagt, du musst umkehren. Und wenn du umkehrst, dann höre ich dich wieder. Und dann können wir zusammenarbeiten. Aber diese Art von Verkündigung ist sehr unpopulär geworden. Aber wenn du einmal Erweckungsgeschichte studierst, jede Erweckung hat mit Buße angefangen. Mit Buße und mit Gebet. Jede Erweckung. Es gibt keine Geisteswirkung, keine Phasen, wo der Heilige Geist mächtig gewirkt hat, ohne dass diese beiden Elemente da waren. Das gibt es überhaupt nicht. Und vieles, was heute Erweckung genannt wird, ist einfach nur seelische Massenhypnose. Sorry, aber das ist, was es ist. Ein Hype wird künstlich erzeugt. Aber wo nicht Leben verändert werden, wo nicht Menschen ihre Sünden bekennen, wo nicht Menschen versöhnt werden miteinander, wo sie nicht gestohlenes Gut zurückgeben, wo sie nicht neue Werte ergreifen und einen anderen Lebensstil an den Tag legen, rede da nicht von Erweckung. Das ist einfach nur ein bisschen Schaumschlägerei, aber ohne Substanz. So, wenn das Wort Gottes sein Werk tun soll in unserem Herzen, dann muss dieser Spaßgott, die falsche Motivation, enttarnt werden und dann muss dieser Götze umgehauen werden. Und wie im Alten Testament, du siehst nirgendwo, dass Gott Götzen, oder doch eine Ausnahme fällt mir ein, aber im Prinzip, Gideon sagt, da ist der Götze von deinem Vater, hau ihn um. Der Herr sagt zu Gideon, nicht, ich bin Gott, ich hasse Götzen, ich komme jetzt und ich hau den um. Nein, Gideon, du machst das. Wir hauen die Götzen um. Wir legen die Axt an die Wurzel. Wir sind die, die uns abkehren müssen von den Götzen. Das ist wahre Bekehrung, sich von den Götzen bekehren, um dem lebendigen Gott zu dienen. Man kann gar nicht Gott dienen, solange man noch die Götzen hat. Das funktioniert überhaupt nicht. Und wie viele charismatische Gemeinden gibt es heute in unserem Land? Die interessieren sich einen Dreck dafür, ob die Neubekehrten sich von der katholischen Kirche losgesagt haben, ob die aufgehört haben, diesen Bund, den sie einmal gemacht haben, mit der Weihe an Maria, das zu brechen. Das interessiert niemanden. Und sie denken, wir können Gemeinde bauen mit Menschen, die noch mit einem Bein in der Welt sind und die festgehalten werden von den Ketten dieser Welt. Wie kann das funktionieren? In der Bibel siehst du ganz klar, nach der Bekehrung wird aufgeräumt. Und die haben mit Zauberei gebrochen. Die haben nicht gesagt, na ja, komm, also so schlecht war es auch nicht. Ja? Sondern gesagt, wir leben in einer neuen Welt und das Alte hat nichts mit dem Neuen zu tun. Radikaler Bruch. Manche wissen das. Ich habe eine sehr markante oder dramatische und drastische Bekehrung erlebt in einer Nacht aus der Finsternis ins Licht und Schluss mit den Drogen und dem Dreck und der Rebellion und all das. Und ich wusste, ich bin Kind Gottes und ich gehöre jetzt zu Jesus und ich werde den Rest meines Lebens für Jesus leben. Eins der ersten Dinge, die ich getan habe, und kein Mensch hat darüber gepredigt, kein Mensch hat mich dazu aufgefordert, eins der ersten Dinge, die ich als Kind Gottes getan habe, ich bin zum Amtsgericht gegangen und habe gesagt, bitteschön, nehmen Sie zur Kenntnis, ich trete hiermit aus der evangelischen Kirche, in die ich hineingetreten wurde, ohne dass mich jemand gefragt hatte, weil ich ja als Baby da besprenkelt wurde. Ja? Niemand hat mir das erzählt, aber ich habe gewusst, das ist ein jämmerliches Imitat. Das ist eine Verhöhnung Gottes und ich liebe Gott und ich will mit diesem religiösen Zeugs, was so tut, als ob nichts zu tun haben. Und dieser Beamte oder wer das da war, auf dem Gericht, der fragte mich noch, warum ich das tun will. Stell dir mal das vor, was geht denn Ihnen das an? Aber das war damals noch so. Da musste man zum Gericht, ich weiß gar nicht, wie das heute funktioniert, aber man musste selber zum Gericht und musste erklären, hiermit trete ich aus. Und er fragte mich, ja, warum machen Sie das? Habe ich gesagt, weil Jesus in mein Leben gekommen ist. Da verstand er gar nichts mehr. Jesus nachfolgen hat nichts mit Kirchenchristsein zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Schuhe. Und wenn du das versuchst zu vermischen, das wird niemals funktionieren. Ob evangelisch oder katholisch oder orthodox, das spielt keine Rolle. Das ist alles so weit entfernt von biblisch, apostolisch, neutestamentlich. Und der Staat muss richtig sein. Und das ist traurig, dass viele Gemeinden auf Aktion bauen, auf Mitarbeit und kein Mensch kümmert sich darum. Hat der jemals die Brücken abgebrochen zu Freimaurertum oder anderen esoterischen Geschichten oder eben zum Katholizismus oder zu irgendwas? Hat er die Brücken wirklich abgebrochen? Hauptsache, der ist da und der arbeitet mit und der kriegt schnell irgendwie eine Aufgabe und wird per Job integriert. Das ist das moderne Gemeindekonzept. Er kriegt das Gefühl, er ist wichtig, er wird gebraucht, indem er einen Platz bekommt der Mitarbeit. Und wo ist die Jüngerschaft? Wo ist das Leben, das aufgeräumt wird? Wo ist der Bruch mit der Vergangenheit? In vielen wachsenden Gemeinden kümmert man sich um diese Dinge überhaupt nicht. So, da hast du große Zahlen und es ist alles so flach und so seicht. Okay, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich kürze ein bisschen. Also, das dritte Problem. Jesus nennt es Betrug des Reichtums, Vergnügungen des Lebens. Das sind falsche Tröster, falsche Hoffnungen, falsche Ziele im Leben. Falsche Dinge, die uns ausfüllen und die uns Befriedigung geben. Und diese Dinge müssen identifiziert werden und gekappt werden. Wir können nicht glauben, was ich brauche für ein gutes Leben, ist viel Geld. Wenn wir das glauben, glauben wir nicht im Evangelium. Wir sind in Enttäuschung. Ja? Oder seine emotionalen Bedürfnisse und Sehnsüchte nach Partnerschaft, nach Intimität zu erfüllen, indem man Hollywood schaut. Das ist eine Täuschung, das ist eine Illusion. Menschen haben Sehnsüchte und dann schauen sie, wie heißt die, Lieselotte Pilcher oder so ähnlich. Ja, diese Schmachtfilme. Weiß jemand, was ich meine? Wie heißen die? Rosamunde. Okay, aber ihr wisst schon. Ja. Das ist alles für Leute, die Sehnsüchte, die mit unerfüllten Dingen im Herzen leben. Und dann, ach, wie schön. Und endlich nach dieser Krise, sie finden sich und haben sich. Und wenn sie nicht gestorben wären, dann leben sie heute noch glücklich. Hallo. Ja. Wir sind geschaffen, dass Gott uns Sicherheit, Erfüllung, Identität, Geborgenheit, Wertschätzung gibt. Und wenn wir versuchen, das irgendwo anders zu erfüllen, wir werden am Ziel vorbeigehen. Wir haben falsche Prioritäten. Und wie viele Male findet man Menschen im Reich Gottes, die eine Position der Verantwortung und des Dienstes anstreben, weil sie die Hoffnung haben, dadurch ihre emotionalen Bedürfnisse, ihren Mangel an Wertschätzung ausgefüllt zu bekommen. Und das ist ein schrecklicher Fehler, ein schrecklicher Mangel von Weisheit, Menschen zuzulassen zu irgendeiner Form von Dienst, als Hauskreisleiter, Jugendleiter, Lobpreisleiter oder für die Kanzel oder irgendeine andere verantwortungsvolle Position in der Gemeinde, ihnen das zu geben, während sie die Hoffnung haben, dadurch zu Bedeutung zu kommen, zu Sicherheit zu bekommen, zu Anerkennung zu kommen. Leiterschaft braucht eine Weisheit von Gott zu sehen, ist ein Mensch qualifiziert, um Verantwortung zu bekommen. Gerade neulich im Pastorentreff, einer erzählt die traurige Geschichte, eine Frau, jahrelang war sie Lobpreisleiterin und in einem Augenblick hat sie alles hingeschmissen und ging in die Gemeinde, wo sie früher gewesen ist, wo wirklich Seele pur regiert. Und wo ein Pastor Menschen an sich bindet, statt Menschen an Jesus zu binden und sich von sich abhängig macht. Und sie geht zurück in diese Gemeinde, aus der sie einmal gekommen ist, nachdem sie Jahre dort war. Und ich fragte ihn, hast du sie jemals gefragt, ob sie in dieser Gemeinde, in der sie jetzt Lobpreisleiterin war, ob sie dort ihren Zehnten gibt? Er sagt, ich habe sie nicht gefragt, aber ich weiß, dass sie das nie getan hat. Ich sage, wie kannst du jemand eine geistliche Verantwortung geben, der dann nicht einmal seinen Zehnten in seine Gemeinde gibt, der damit zeigt, das ist meine Gemeinde, hier trage ich mit Verantwortung, hier übernehme ich meinen Teil. Wie kannst du einer solchen Person geistliche Verantwortung geben? Das ist ein Riesenfehler. Du hast dir das selber eingebrockt. Mangelnde Weisheit. Ja, jemand ist fähig, jemand kann es tun und wir brauchten so dringend jemanden. Ja und? lieber ohne Lobpreisleiter, als mit jemandem, der mit falscher Motivation versucht, sich da zu präsentieren und sich darzustellen. Und Gott wird schon den Richtigen geben. Und wenn wir den Erstbesten nehmen, wir sind selber schuld. Das ist der Punkt Weisheit. Noch als ein Beispiel von vorhin diesem Punkt. Okay. Ich will zum Schluss noch einmal kommen auf Sprüche Kapitel 2. Wir haben schon uns den Schluss angeschaut. Dort heißt es, Besonnenheit wacht über uns, oder hier in dieser Übersetzung heißt es, Vorsicht wird dich beschirmen, der Verstand wird dich behüten, um dich zu erretten vom bösen Weg, von dem Menschen, der Verkehrtes spricht. Aber wie fängt die ganze Geschichte an? Lass uns einmal vorne anfangen. Sprüche Kapitel 2. Mein Sohn, wenn du, bitte achte mal auf den Text und du wirst feststellen, wie der konstruiert ist, dreimal wenn du und dann Gott. So, wer wartet hier auf wen? Nicht, oh Gott, wann wirst du mich segnen, sondern Gott sagt, wann kommst du in die Hufe? Wann wirst du tun, was ich dir geboten habe? Bei mir ist alles erledigt, das Kreuz, die vollkommene Erlösung ist da. Aber du bist nicht imstande, davon zu nehmen, weil da etwas bei dir passieren muss. So, es fängt mit uns an. Wenn du meine Worte annimmst, meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz zur Klugheit neigst, wenn du um Verstand betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, das ist der Lebensstil mit dem Wort. Siehst du, dass das mehr ist als jeden Tag zwei Kapitel lesen? Das hat was mit Verlangen zu tun, mit Sehnsucht. Dietmar hat heute Morgen erzählt, wie er wahrscheinlich vor Sonnenaufgang aufgestanden ist und Psalm 119 gelesen hat. Das dauert schon eine Weile. Ja? Der ganze Psalm spricht von dieser Hingabe, von dieser Sehnsucht, von dieser Wertschätzung des Wortes Gottes. Das ist viel mehr als nur pflichtgemäß durch deinen Kalender zu gehen und deine zwei Kapitel zu lesen. Gott erwartet etwas über das hinaus, über das bloße Lesen. Und das hat was mit Hingabe zu tun, mit Erwartung, mit Sehnsucht, mit Zeit verbringen und vor allen Dingen mit dem, was die Bibel nennt, nachsinnen. Nachsinnen über das Wort Gottes. Wenn du schnell bist, dann erwischst du da hinten noch eins von den letzten Heften zu diesem Thema. Das ist der Schlüssel für Veränderung. Das ist der Schlüssel für Fruchtbringen. Das war der Schlüssel von Georg Müller. Georg Müllers Leben kannst du zurückführen auf diese eine Wahrheit, die er entdeckt hat. Jemand rennt schon zum Büchertisch, also lass mich die Predigt zu Ende bringen und dann stürmt ihr. Aber man kann das nachbestellen. Wenn das da nicht mehr da ist, dann kann man das nachbestellen bei unserem Dienst. Ja? Nachsinnen. Ich erwähne Psalm 1. Ich erwähne Josua 1, Vers 8. Da steht, was der Schlüssel zum Erfolg ist. Ja? Hingabe an das Wort. Zeit verbringen mit dem Wort. Das Wort beten. Das Wort zurückbringen zu Gott. Das Wort erklären. Du suchst die Gegenwart Gottes. Du betest ihn an, du kommst mit dem Blut in die Gegenwart Gottes, indem du erklärst und wertschätzt und dafür dankst, was das Blut Jesu tut, dass du rein bist von all deiner Schuld, dass du vor Gott treten kannst, als hättest du nie gesündigt. Nur durch das Blut kommt man in die Gegenwart Gottes. Wir sind nahe geworden durch das Blut, sagt Paulus. Hier ist wieder die traurige Sache, dass da ein Trend ist, dass die Leute sagen, du, das mit dem Blut, das ist eklig und das verstehen die Leute nicht und das lassen wir lieber weg und das kommt nicht so gut an und die munkeln schon, wir hätten eine Schlachthausreligion. Solche Worte kannst du lesen bei Emerging Church Leaders. Schlachthausreligion. Völlig verdrehte Leute, die nie ihre Bibel studiert haben und die uns die kostbarsten Dinge madig machen wollen. Ja. Und das alles mit dem Vorwand, wir wollen die Gemeinde reformieren und sie relevant machen, dass sie endlich wieder Verständnis erwecken kann bei den Ungläubigen. Das ist alles Blödsinn. Das ist totaler Quatsch. Was wir brauchen, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Da kann ein Heide reinkommen, der versteht nichts von was wir sagen, was wir predigen und was wir singen und mit dem Blut, und der versteht gar nichts. Aber der Heilige Geist erwischt ihn und packt ihn und sagt, hier ist der Platz, wo du Gott findest. Hier ist der Platz, wo du Gott kennenlernst. Du musst ab jetzt hierher kommen. Das kann ein Heide verstehen, der versteht kein Wort der Predigt. Versteht nicht, was wir machen. Das ist, was wir brauchen, dass Leute von Gott wieder gepackt werden und wirklich sich bekehren und nicht irgendwie in einem langwierigen, jahrelangen Prozess irgendwie angekristelt werden und irgendwie übertüncht werden. Und nie hat es einen Bruch gegeben, nie hat es ein Abwenden von der Sünde gegeben, sondern sie schleichen sich so durch die Hintertür rein in die Gemeinde und auf einmal sind sie engagiert in der Technik oder auf der Bühne. Auf einmal siehst du und fragst, wann hat dieser Mensch sich eigentlich bekehrt? Die Bibel beschreibt, dass es einen massiven Bruch gibt zwischen Altem und Neuem. Und erzähl mir nicht, ja, ich bin zweite Generation und bin so aufgewachsen und da bin ich nun mal so reingewachsen. Meine Kinder sind auch aufgewachsen. Mein Sohn kann dir erzählen, wo der Heilige Geist ihn gepackt hat und erwischt hat und umgekrempelt hat. Und man kann tiefe Erlebnisse mit Gott haben, auch wenn wir in einer christlichen Familie groß geworden sind. Ja. Aber wir haben für alles unsere Erklärung, das muss man aufhören. Wir wollen wieder die Dinge so sehen, wie in der Bibel. So, wo waren wir? Nachsinnen über das Wort. Das Wort nehmen, vor Gott kommen. In der Gegenwart Gottes mit Zuversicht das Wort in sein Angesicht sprechen und erklären, das ist, was ich glaube. Das ist, was du hast für mich. Das ist, was ich tun will. Das ist, was ich erleben werde. Ich lege mich fest, hier bin ich. Schreib. Der alte Bund war das Wort Gottes auf Steintafel geschrieben. Der neue Bund ist das Wort Gottes auf die Tafel deines Herzens. Das ist der Unterschied. Und der alte Bund konnte nicht funktionieren, einfach deswegen, weil das Wort richtig war, aber die Herzen waren verkehrt. Und deswegen war das nur eine Vorbereitung. Sag nicht, Gott hat einen Bund gemacht, der nicht funktionieren konnte. Das war die Vorbereitung von Israel, um überhaupt geistlich in der Lage zu sein, dann den neuen Bund durch den Heiligen Geist zu empfangen. Aber es war immer Gottes Plan, durch das Wort Gottes unser Herz zu prägen und unser Herz zu transformieren. Und die Parallele zwischen altem Bund und neuem Bund ist, beides wird geschrieben auf dem Berg des Herrn. Das ist die Parallele. Was ist der Berg des Herrn? Die Gegenwart Gottes. So, das bringst du einem Neubekehrten bei. Setz dich hin oder steh auf und fang an, Gott anzubeten, wie die Bibel sagt, dass man ihn anbeten soll. Mit dem Blut, mit Dankbarkeit, mit einem wahrhaftigen Herzen. Was ist ein wahrhaftiges Herz? Ein wahrhaftiges Herz ist ein Herz, was sagt, Gott, du bist Gott, ich bin nicht Gott. Du hast recht, ich habe nicht Gott. Ich will deinen Willen tun. Zeig du mir, was immer du mir zeigst, ich will es tun. Hilf du mir, gib mir Kraft. Ich will ganz mit dir gehen. Das ist ein wahrhaftiges Herz. Ein wahrhaftiges Herz ist nicht ein reifes Herz, das schon alles tun kann. Aber ein wahrhaftiges Herz ist, was alles will, was Gott hat. Und jeder Neubekehrte, wenn er richtig bekehrt ist, kann am Anfang schon ein wahrhaftiges Herz haben. Das hat nichts mit Reife zu tun. Das hat überhaupt nichts mit Reife zu tun. Es hat etwas mit Einstellung zu tun. Es hat etwas mit Prioritäten zu tun. Es hat etwas mit der Gesinnung zu tun. Und diese Gesinnung, wenn sie nicht da ist, kann und soll kommen durch eine klare Verkündigung, durch klare Ansage vor der Gemeinde und im privaten, persönlichen Gespräch. Dass wir Menschen herausfordern und sie fragen, was heißt das für dich, dass du jetzt an Jesus glaubst? Welche Götzen hast du schon entsorgt? Wo hast du dein Leben aufgeräumt? Wo hast du Dinge in Ordnung gebracht? Wo bist du hingegangen und hast um Vergebung gebeten? Wir müssen konkrete Fragen stellen. Wir müssen konkret mit den Leuten arbeiten und nicht denken, ja, die waren ja in der Predigt, die wissen jetzt alles und natürlich das tun die. Das ist naiv, das zu glauben. Das ist nicht so. Das ist Jüngerschaft. Wir kümmern uns um die Leute. Wir nehmen sie an die Hand. Wir erklären ihnen, wie man betet. Wir erklären ihnen, wie man die Bibel liest. Wir erklären, wie man das Angesicht Gottes sucht. Wir erklären ihnen das ganz genau. Und nicht einfach nur so fromme, pauschale Antworten geben. Ja, da musst du Gott suchen. Was soll denn ein Neubekehrter sich darunter vorstellen? Der läuft doch durch den Wald und schaut unter jedem Baum oder was? Und denkt, spielt jetzt Gott mit mir Verstecken oder worum geht es jetzt hier? Ja? Was heißt das, Gottes Angesicht zu suchen? Das müssen wir zeigen von der Bibel, erklären. Sonst können Leute nicht wachsen und die werden auch nicht wachsen. Die werden nur alt und schrumpelig, die Haare werden grau, aber weiter passiert nichts. Und wir wollen, dass sie Gott kennenlernen, dass sie verändert werden, dass sie neue Motivation bekommen, neue Gelüste bekommen. Hass bekommen auf die zerstörerischen alten Gelüste und Sehnsucht und Begierde nach den neuen Gelüsten. Sich zu freuen an Gott, in ihm alles zu finden, an Wert, Identität und so weiter. Und das hat alles zu tun mit der Art und Weise, wie jemand sich öffnet für das Wort Gottes. Und das ist hier beschrieben. Ja. Suchen wie Silber, nach ihr forschen, wie nach Schätzen. Du musst dir das mal anschauen, wie die früher hier bei uns im Erzgebirge, wie die hier Silber gesucht haben. Silber kam im Erzgebirge vor in fingerdicken Adern. Nicht mehr, nicht meterdick, fingerdick. Und die haben ganze Berge umgekrempelt, um solche Adern zu finden und die dann auszubeuten. Heute noch siehst du riesige Berge und Gebirge, die alle künstlich sind, weil die Leute das Zeug aus der Erde geholt haben und es musste ja irgendwo hin. Also haben die das neben die Grube irgendwo aufgehäuft. Ganze Berge aufgehäuft, weil die da unten tief reingingen und das ganze Gestein rausgeholt haben, nur um irgendwann mal auf so eine Ader zu kommen. Das heißt, das hat was mit Mühe zu tun. Das lag nicht oben auf der Straße, das Silber. Das hat was mit Zeit zu tun, mit Hingabe, mit Dranbleiben, mit Anstrengung, sich dem hinzugeben und dran zu bleiben, auch wenn da tagelang oder wochenlang nichts passiert. Das ist das Gegenteil von, ich tue, was mir Spaß macht. Wenn in den ersten 5 Minuten ich ein paar Nuggets finde, okay, dann gucke ich weiter. Nein, es ist eine Entschiedenheit, es ist ein Dranbleiben. Das ist gemeint, forschen wie nach Schätzen. Ja. So, dreimal wenn, die Hingabe an das Wort Gottes. Und dann geht's los im Vers 5. So wirst du oder dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen. Das heißt, ohne diesen Lebensstil des Fleißes, der Hingabe, des Dranbleibens, des Suchens, des Betens, des Grabens, des Forschens, können wir gar nicht die Furcht des Herrn verstehen. Du kannst Ideen über die Furcht des Herrn verstehen. Du kannst hier mein Teaching nehmen, holst dir das Konzept hinterher und dann kannst du meinen, du weißt jetzt, was die Furcht des Herrn ist. Du weißt nur, was das Konzept der Furcht des Herrn ist. Aber wenn die Bibel vom Verstehen redet oder von Erkennen, dann meint sie, du hast das Ding, du kennst es wirklich. Nicht eine Theorie über das Ding, sondern das Ding selber. Das ist ein Riesenunterschied, ob du das Konzept der Furcht des Herrn verstehst oder ob du Furcht des Herrn in deinem Herzen erlebst. Das ist ein himmelweiter Unterschied. So, Furcht des Herrn kommt als Geschenk Gottes nach Entwicklung dieses Lebensstils. Nicht einfach so, nicht mit Handauflegung. Leider nein. Sondern das ist dieser Lebensstil des Fleißes eines Jüngers. Und wie geht es dann weiter? Nach der Furcht des Herrn oder mit der Furcht des Herrn? Ja? Die Erkenntnis Gottes erlangen. Die Bibel macht vollkommen klar, ohne Furcht des Herrn gibt es überhaupt keine Erkenntnis Gottes. Man kann Bücher lesen, man kann Theorien ansammeln, man kann sich irgendwas zusammenbasteln, aber das ist alles nicht das, was die Bibel mit Erkenntnis Gottes meint. Erkenntnis kommt immer, wenn Paulus dieses Wort benutzt, Erkenntnis bekommt immer aus Begegnung, aus Erfahrung. Nicht aus Theorien, die ich gesammelt habe, sondern aus einer Begegnung, die ich mit Gott selber gehabt habe. Und diese Begegnung mit Gott hat immer eine transformierende Kraft. Man kann nicht Gott erkennen und derselbe bleiben, das ist unmöglich. Völlig ausgeschlossen. Wir verändern uns, wir wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Wenn jemand nicht wächst, dann weißt du, er erkennt Gott nicht. Und du musst ihm helfen, diese Barrieren auszuräumen. Lass uns einmal gehen zu 2. Petrus, Kapitel 3. im letzten Vers, da fasst er nochmal alles zusammen. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wachst in der Gnade. Was heißt das? Unsere Fähigkeit, uns beschenken zu lassen von Gott, unsere Fähigkeit, von ihm zu nehmen, nimmt zu. Das heißt, wachsen in der Gnade. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. So heißt es im Johannesevangelium. Ja. Und alles, was ein Segen sein wird für dich und für andere, ist Gnade. Gott hat Gnaden für dich vorbereitet. Und deine Fähigkeit, Gnade zu nehmen, die soll wachsen. Wachs in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes. Wenn du diesen Vers hier liest und wüsstest nichts anderes, dann würdest du denken, Petrus meint zwei Dinge, worin wir wachsen sollen. Die Gnade und die Erkenntnis Gottes. Das ist nicht, was er meint. Hier ist ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis von vielen, vielen Schriftstellen. Viele Male, wenn du eine Aufzählung hast von zwei Dingen, achte mal drauf, das ist augenöffnend. Eine Aufzählung von zwei Dingen, dann ist die zweite Sache die nähere Erklärung der ersten Sache. Hier sieht es aus, als wenn das zwei verschiedene Dinge sind. Also mehr Gnade und mehr Erkenntnis und darin sollen wir wachsen. Nein, was er sagen will ist, Erkenntnis Gottes kommt durch Gnade. Weiß ich nicht, ob das so ist. Okay, 2. Petrus, Kapitel 1. Vers 2. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes. Wie kommt mehr Gnade? Durch Erkenntnis. Wir lernen Gott kennen. Und so machen wir Raum für die Gnade. So kommt mehr Gnade in unser Leben. Charakterveränderung kommt durch Gnade. Nicht durch Willenskraft, durch Gnade. Die Fähigkeit, in stärkerer Weise ein Diener zu sein für andere, ein Segen zu sein für andere, kommt durch Gnade. Alles kommt durch Gnade. Das Reich Gottes wird gebaut durch Gnade. Und eine Gemeinde bringt Frucht, wenn möglichst viele lernen, Gnade um Gnade zu holen. Für jede Aufgabe, Kinderdienst, Büro, Beratung der Ältesten, Seelsorgegespräche, für alles braucht es Gnade, sogar für den Hausmeister, der mit dem Rasenmäher geht. Habt ihr Rasen? Nee, ne? Habt ihr gar nicht. Okay, dann macht ihr irgendwas anderes. Ja? Wir sind hilflos. Jesus sagt, ohne ihn können wir nichts tun. Ja? Ich brauche fürs Rasenmähen Gnade, weil im Natürlichen ich will es nicht so ausdrücken, aber ich mag es überhaupt nicht. Es ist mir extrem lästig, aber ich weiß, es muss gemacht werden und ich muss es machen. So, wenn ich anfange, sage, Herr, gib mir Gnade, dass das eine gute Zeit mit dir wird. Dass ich deine Gegenwart habe, dass ich gute Gedanken habe, dass ich beten kann, dass ich was Sinnvolles tun kann. Ja? Wir brauchen Gnade für alles. Zum Kochen brauchst du Gnade, zum Kindererziehen brauchst du Gnade, für deine Arbeit brauchst du Gnade, zum Einkaufen gehen, du brauchst Gnade, für alles brauchst du Gnade. Und die ist da. Von seiner Fülle nehmen wir Gnade um Gnade. Jetzt sitzt du da. Du brauchst Gnade, um zu hören und auszuharren bis ans Ende. Wer ausharrt bis ans Ende, wird selig werden, sagt das Wort Gottes. Ja? Und das Ende ist nahe. Aber so nah auch noch nicht. Wir brauchen Gnade, um nicht einzuschlafen. Um den Gedanken folgen zu können, die richtigen Stichpunkte aufzuschreiben und den Zettel nicht zu verlieren und hinterher wiederzufinden und damit zu arbeiten. Ja? Ein solches Seminar ist doch nur ein Einstieg, dass du zu Hause hingehst in den nächsten Wochen und mit diesen Texten, mit diesen Wahrheiten arbeitest. Wenn du damit nicht arbeitest, war es ein schönes Seminar und wann haben wir das nächste? Aber es wird keine Frucht bringen, es wird nicht in der Tiefe was bewirken. Und das ist, was es braucht, dass endlich mal das Wort tief gehen kann, dass das Wort umkrempeln kann, dass das Wort Licht bringen kann, dass Menschen umkehren von falschen Ideen, falschen Überzeugungen, falschen Werten, falschen Prinzipien, falschen Lebenseinstellungen. Nur das verändert, alles andere kannst du vergessen. Begeisterung über die Predigt, boah, das war stark, Mann, ja, boah, das war so gut. Und du fragst 3 Tage später im Hauskreis, ja, was war am Sonntag? Ja, warte mal. Du, das war so gesalbt. Boah, Mann, ey, das war echt die PowerPoint. Die hat mein Leben umgekrempelt. Ja, ich sage, und kannst du dich noch an ein paar Hauptaussagen erinnern der Predigt? Ja, warte mal. Nee, das war stark. Also das weiß ich. Das war hammermäßig. Das war so gesalbt. Boah, war das gut. Aber Inhalt? 3 Tage später, die wissen schon nicht mehr. Aber es war hammermäßig. Ja, wo war denn da der Hammer? Wenn der Hammer zugeschlagen hat, dann muss da was hier zerbröselt sein, zerschmettert sein. So viele Leute gehen nach Gefühle und Begeisterung. Und besonders junge Leute sind sehr anfällig für das. Und wir müssen aufpassen, dass wir auf Frucht zielen und nicht auf Atmosphäre. Wir wollen neue Gesinnungen haben, wir wollen neue Einstellungen haben, wir wollen Entscheidungen haben, nicht wie Silvester, die 3 Tage ins neue Jahr halten, sondern dass Menschen sich entscheiden zu einem Lebensstil und sie sagen, das habe ich jetzt verstanden und das werde ich jetzt die nächsten Jahrzehnte durchziehen. Und das ist, was du machen musst mit Furcht des Herrn. Wenn du sagst, okay, ich gebe dem eine Woche, probiere ich mal ein bisschen, vergiss es. Der Teufel wird eine Woche dich blockieren, du tust brav deine Hausaufgaben, es wird nach einer Woche nichts passieren und dann sagst du, war auch nur ein Schuss in den Ofen. Fake-Predigt. Hat nicht funktioniert. Das funktioniert, wenn du dich dem hingibst, weil du es in der Schrift siehst, dass das der Weg ist. Und du gibst dich dem hin, das zu tun, ob in den nächsten 10 Tagen, in den nächsten 14 Tagen oder in den nächsten 3 Monaten was passiert. Du gibst dich dem hin, weil es richtig ist. Und mit dieser Gesinnung brichst du die Lähmung des Feindes, die er über dich legen will. Der kann das 10 Tage aushalten und blockiert dich von allem und gibt dir das Gefühl, das ist ja sinnlos, das kann doch gar nicht funktionieren. Wie denkst du denn überhaupt, dass das irgendeine Aussicht auf Erfolg hat? Das kannst du einsacken, kannst du aufhören. Wir brauchen diese Haltung. Ich sehe es im Wort. Ich tue es. Ob das jetzt Frucht bringt oder morgen oder in 10 Jahren, ist ganz egal. Es wird nicht 10 Jahre dauern, bitte. Das will ich damit nicht sagen. Ein paar Wochen Beständigkeit in dieser Sache. 2, 3 Monate. Und du wirst anfangen, Veränderungen zu sehen, die dann tiefer und tiefer werden können im Laufe der nächsten Jahrzehnte. Aber du wirst etwas merken, glaub es mir. Aber es braucht diese Hingabe. Ich tue es nicht, weil der mir den Mund wässrig gemacht hat, weil der so was Schönes erzählt hat. Ich tue es, weil ich es in meiner Bibel sehe, weil ich verstehe, Gott will das von mir. Das ist der normale Lebensstil. Deswegen tue ich es und deswegen werde ich nicht wieder aufhören. Diese Gesinnung muss da rauskommen am Ende. Sonst war das ganze Seminar umsonst. Dann haben wir ein paar Stunden miteinander verbracht, aber es wird nichts bewirken. Aber wenn wir uns hingeben und wir tun unsere Hausaufgaben, das Schlüsselwort für einen Jünger ist Fleiß. Das ist das Schlüsselwort. Wenn ich Zeit hätte, würde ich das auch noch in Petrus zeigen. Das ist der entscheidende Schlüssel, wie all die Segnungen, die für uns schon bereitet sind, wirklich in unser Leben hineinkommen. So, ich will das noch einmal betonen. Furcht des Herrn kommt aus einem Lebensstil der Hingabe an das Wort, so wie Gott es beschreibt. Und die Furcht des Herrn ist die Voraussetzung oder die Bedingung, dass wirkliche Erkenntnis Gottes kommt. Und nur Erkenntnis Gottes wird uns verändern. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes und wir werden verwandelt in dasselbe Bild. 2. Korinther 3, 18. Erst musst du etwas sehen, erst musst du etwas erleben, erst musst du neue Aspekte von Gottes Herrlichkeit sehen und dann kommt Veränderung. Und es ist so ein Jammer und ein Irrweg, dass heute bei der Ausbildung von jungen Leuten so viel auf Wissensvermittlung gelegt wird und keiner kümmert sich, wie ist dein Herz und wie ist deine Beziehung zu Jesus, wie betest du eigentlich? Theologische Ausbildungsstätten heutzutage im Großen und Ganzen vermitteln Wissen. Und die Leute gehen dort 3, 4, 5 Jahre hin und sie denken, wenn sie ihr Diplom haben, sind sie fähig, ein Segen zu sein in der Gemeinde. Und sie erzählen ein Zeugs, wo kein Mensch von leben kann. So sieht's aus. Ich weiß genau, was in Elster gelehrt wird. Ich habe einen Studenten begleiten müssen oder dürfen, der gesagt hat, du, ich brauche einen, der über mich aufpasst, dass ich nicht anfange, diesen Müll zu glauben, den die da erzählen. Und er hat mir haarklein erzählt, was dort erzählt wird. Du glaubst es nicht. Und ich sage, wenn die Gemeinden wüssten vor Ort, was dort in Elstal erzählt wird, die würden keine Prediger mehr von da holen. Aber das wird alles schön verheimlicht. Und als es mal ans Licht gekommen ist, haben sie ein Riesentheater gemacht. Und wollten mich da als Verräter irgendwie hinstellen. Geschichten gibt es, das glaubst du nicht. Elstal ist die theologische Ausbildungsstätte der Baptisten vor den Toren von Berlin. Und dieser Trend ist überall nach dem Intellektuellen, nach dem Theologischen. Ja? Aber es geht nicht mehr um Charakter, es geht nicht mehr um Jüngerschaft, es geht nicht mehr um heiliges Leben, es geht nicht mehr um Reinheit, sondern es geht darum, einfach eine Ausbildung zu machen, wie irgendeine andere auch. Und an vielen anderen Ausbildungsstätten sieht es ähnlich aus. Sie sind vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten in der Täuschung wie Elstal, aber sie sind mächtig auf dem Weg aufzuholen. Es ist Zeit, dass die Gemeinde wieder die Ausbildungsstätte wird. Dass in der Gemeinde man sich kümmert um die jungen Leute und sie heranbildet und sie trainiert und sie zu Jüngern macht. Und dann sieht, wie sie ihr Leben meistern und wie sie vorangehen und dann ihnen Aufgaben zu geben, entsprechend ihrer Reife, und dass die Gemeinde ihre eigenen Mitarbeiter hervorbringt. Das ist der Schlüssel. Nicht Leute irgendwo hinschicken und hoffen, die kommen dann irgendwie gut wieder. Ja? Sondern hier müssen wir Väter und Mütter werden und uns um Menschen kümmern und sie begleiten durch all die Schwierigkeiten durch und ihnen helfen, ganz praktisch diese Dinge wirklich zu erledigen. Und das ist das Wichtigste überhaupt, einem Menschen beizubringen. Wie kommt man in Kontakt mit Gott? Wie kann die Kraft Gottes wirklich in mir wirksam werden? Und es geschieht durch das Wort und es geschieht durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und morgen werden wir noch einen dritten Punkt dann uns anschauen dazu. Das hat etwas mit der Art von Beziehung zu tun, die wir leben untereinander. Wenn diese drei Dinge stimmen, dann wachsen die Leute. Und dann investierst du 3, 4, 5 Jahre und dann hast du Säulen in der Gemeinde. Und auf die kannst du dich verlassen und mit denen kannst du die ganze Gemeinde umkrempeln und mit denen kannst du vorwärts gehen. Und wenn ich Pastoren so ein Konzept erzähle, sagen sie, das dauert aber lange. Und dafür habe ich keine Zeit. Ich habe schon so viel zu tun. Ich sage, dann wirst du, wenn deine Gemeinde wächst, in ein paar Jahren noch mehr Probleme haben, als du jetzt hast. Ja. So. Vielleicht ein Punkt noch dazu. Zu diesem Leben mit dem Wort. Nachsinnen über das Wort. Was ich immer wieder tue und jedes Mal wieder neu ermutigt bin und erstaunt bin und berührt bin. Ich nehme mir Zeit, um über Gottes Größe nachzudenken. Ein wichtiger Schlüssel zur Furcht des Herrn. Die Größe Gottes zu sehen. Und das zu kombinieren mit dieser großartige Gott kennt mich. Und er liebt mich und er ist an mir interessiert. Was für ein gewaltiges Konzept. Ja. Es gibt einen sehr interessanten Vortrag von Professor Dr. Werner Gitt. Wozu gibt es Sterne? Hast du die Frage schon mal gestellt? Wofür gibt es überhaupt Sterne? Haben die eine Funktion? Ja. Die erzählen von der Herrlichkeit Gottes. Die erzählen von der Größe Gottes. Beschäftige dich mal ein bisschen mit solchen Gedanken. Schau die Werke Gottes an. Sieh, wie Gott sich verherrlicht hat in seiner Schöpfung. Sieh seine Größe, seine Macht, seine Weisheit, wie das alles funktioniert in der Natur, wie das alles perfekt eingerichtet ist. mir tun Menschen so entsetzlich leid, die glauben, dass das mit einem Knall und Peng-Bum aus sich heraus von alleine entstanden ist. Das sind Leute, die sind nicht auf dem Stand der modernen Wissenschaft. Die haben die ganze Geschichte mit der Informatik vollkommen verpasst und wissen überhaupt nichts von DNA und von diesen Gesetzen des Lebens. Und sie haben noch nie anerkannt, eine Sache, die jeder eigentlich im Alltag total versteht. Unbelebte Materie kann und wird niemals Information hervorbringen. Es ist völlig ausgeschlossen. Es ist unmöglich. Und jeder weiß das auch. Im praktischen Leben, wir wissen das alle. Wir haben vielleicht nicht irgendwie die Informatikgrundsätze irgendwie verstanden oder so, aber das wissen wir. Ja? Wenn hier Winter ist, und ich erzähle dir, du, heute Morgen war ich draußen, ging ich über die Straße und auf einem Gehweg in dem Schnee war geschrieben, Hildesheim ist eine schöne Stadt. Ich sage, weißt du was? Der Wind hat sich so bewegt, dass die Schneeflocken so gefallen sind, dass genau diese Teile auf dem Gehweg frei geblieben sind. Ist das nicht ein Wunder der Natur? Ist das nicht erstaunlich? Du sagst, du hast eine Meise. Das hat einer geschrieben mit dem Finger in den Schnee. Nein, ehrlich, das ist ganz von alleine gekommen. Spezielle Winde haben die Flocken so gedreht und platziert, dass das dabei rausgekommen ist. Jeder würde denken, ich habe ein Rad ab. Ich gehöre irgendwie eingeliefert oder irgendwie, habe eine Klatsche. Kein Mensch glaubt das. Da musst du nicht mal Abitur zu haben, um zu sagen, das ist unmöglich, sowas gibt's nicht. Wenn da ein intelligenter Satz geschrieben ist, dann hat ein intelligentes Wesen diesen Satz geschrieben. Punkt, fertig, aus. So, damit beweist du, du glaubst an einen der wichtigsten Grundsätze der Informatik. Information kommt immer von einer intelligenten Quelle. Information kommt nicht von Naturgewalten. Mit einem Erdbeben oder mit irgendwas. Und das ist, was Leute heute immer noch glauben, obwohl die Wissenschaft längst bewiesen hat, dass das alles Quatsch ist. Dass das nicht gehen kann. Aber in den Schulbüchern steht das so und die Leute glauben das. Wir glauben an einen intelligenten, weisen Gott und wir sehen seine Herrlichkeit und wir beten ihn an über die Schönheit, über die Größe, über die Majestät, über die Weisheit und kombinieren das. Und dieser gewaltige Gott kennt mich und er schaut mit Wohlwollen auf mich. Und er sagt, den hinzubiegen, Kleinigkeit. Da haben wir schon ganz andere Fälle gehabt. Gott ist nicht beeindruckt von meinen Problemen. Er sagt nicht, ja, meine Güte, was haben wir denn hier für einen Fall? In keinem meiner Handbücher über Seelsorge steht etwas über so einen Fall. Was habe ich hier für Verheißungen in der Bibel gegeben? Meine Güte, an dem werde ich scheitern. Manche Leute glauben so über sich, sie haben spezielle Probleme. Die kommen in diesem Buch nicht vor. Hallo, ich weiß nicht, was du für Probleme hast, aber alle deine Probleme kommen in diesem Buch vor. Und wenn nicht die Probleme, dann mindestens die Lösung. Gott ist ein Spezialist. Jemand schrieb mir gerade vor ein paar Tagen, mein Pastor sagt, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Na, was für ein ermutigender Hirte. Ich habe ihm geschrieben, das ist die Spezialität von Jesus, sich mit unlösbaren, hoffnungslosen Fällen zu beschäftigen und sie hinzubringen. Und als ich mich bekehrt habe, ich war ein Chaos, ich war ein hoffnungsloser Fall. Durch die Drogen und durch alles so kaputt und so neben der Spur. Und eines der ersten Dinge, die ich gehört habe, Jesus sagt, du brauchst Therapie. Das war eines der ersten Dinge, die ich gehört habe. Und ich habe gedacht, ja, das weiß ich. Und er sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Alles klar. Und seitdem bin ich in Therapie. Also Langzeittherapie könnte man das nennen. 42 Jahre, ist nicht gerade wenig. Aber das heißt nicht, dass er heute noch am Therapieren ist mit Dingen, mit denen er sich vor 40 Jahren beschäftigt hat. Da gibt es schon einen gewissen Fortschritt. Würde auch meine Frau bestätigen. Halleluja. Die den Herrn kennt und liebt und meine größte Kritikerin ist, aber auch meine größte Liebhaberin. Halleluja. So. Wort und Geist, Hingabe an die Ordnung Gottes, an die Gebote Gottes, fleißig sein und so mit dem Wort umgehen, dass es wirklich hier ankommt. Das ist der Schlüssel. dass er in uns die Furcht Gottes wirkt. Er legt seine Furcht in unser Herz. Das ist, was er versprochen hat. Er sagt, jetzt tu du deinen Teil und ich tue meinen Teil. Und es wird passieren, dass wir lernen, Gott zu schätzen, dass unser Hass auf das Böse und Zerstörerische zunimmt und dieser Hass und diese Abscheu und Abneigung uns dazu treibt, gesunde Entscheidungen zu treffen und uns fernzuhalten von dem, was uns zerstört und klarer und konsequenter unseren Weg zu gehen. Amen, Amen, Amen. Seid gesegnet.